Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast Nummer 167. Heute haben wir uns jemanden geholt, der nicht direkt mit Payment oder Banking zu tun hat, aber ein Experte in seinem Feld ist. Ihr werdet euch also frei erfreuen dürfen auf jemanden, der euch mal Industrie 4.0 und IoT vernünftig erzählen kann und nicht irgendwelche Märchen. Dieser Podcast wird wie immer gesponsert. Vielen Dank an die BS PayOne für die freundliche Unterstützung. Als Gast habe ich heute Michael von Röder dabei. Hi Michael.
Hallo.
Stell dich doch noch mal kurz vor und erzähl mal, was du alles so Schönes in deinem Leben gemacht hast. Ich kann mich dann für 10 Minuten hinlegen.
Also im Moment bin ich der CEO von Sensorberg, das bin ich seit 2 Jahren. Ich habe die Firma nicht gegründet, sondern bin später dazu gekommen. Und vorher habe ich ganz viele Sachen gemacht. Ich komme ursprünglich aus der, sage ich mal, Beratungsecke. Ich war ein paar Jahre bei Accenture, hauptsächlich im Telekommunikationsbereich. Habe dann dort die Seiten gewechselt zum letzten Kunden, das war Vodafone. Habe da UX und Produkt gemacht in der Gruppe, also international, viele Länder mit vielen Problemen. Und dann hatte ich irgendwann die Nase voll von der Corporate World. Tatsächlich, da war ich so Ende 30, weil ich gedacht habe, muss ja mal was anderes probieren und wollte auch zurück nach Berlin. Also ich war lange im Ausland auch und wollte zurück nach Berlin und habe dann hier eine Mobile-Agentur übernommen, Icon Mobile. Die ist dann an WPP verkauft worden und dann stand ich da wieder und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich Möglichkeit 1, wieder in irgendein größeres Unternehmen zu gehen, da gab es auch Angebote, oder Möglichkeit 2, mal selber zu gründen. Und dann habe ich tatsächlich selber gegründet, das war 2011, habe das mehrfach gemacht, einmal geexitet, aber ich muss immer noch arbeiten, also war jetzt kein Riesen-Millionen-Exit. Einmal war es ein komplettes Desaster, das war übrigens tatsächlich im Payment-Bereich. Da habe ich die BaFin etwas unterschätzt, beziehungsweise wir waren dann natürlich so, wie man so Startup-mäßig unterwegs, etwas blauäugig und irgendwann meinte dann die BaFin, man möge doch vielleicht mal überlegen, ob man nicht doch eine Lizenz bräuchte etc. Kennen wir ja, also die Zuhörer werden das sicher sehr gut kennen. Das war ein Peer-to-Peer-Payment, was wir heute kennen, was Facebook macht, PayPal und so weiter, da waren wir halt ein bisschen früh. Und diverse andere Sachen und dann, das habe ich aber alles selber finanziert und dann ist mir tatsächlich auch irgendwann, war das Girokonto nicht mehr so voll und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Und dann bin ich als Interimsmanager zu Vattenfall gegangen und habe da den IT-Betrieb geleitet. Die sagten damals in Schweden, ja, für so ein halbes Jahr, das wurden dann 3,5 Jahre, bis ich gekündigt habe und gesagt habe, nee, das können wir jetzt nicht mehr länger machen. Hab dann den Michi Brehm, einen unserer Angel-Investoren, getroffen, Freund von mir, Bekannter von mir, auf einer Party und der hat gefragt, wie geht's dir so? Und ich so, naja, Vattenfall ist schon ganz interessant, weil man macht spannende Sachen. Da ging es um ein Thema, na, bei Vattenfall betreibt kritische Infrastrukturen. Da kommst du mit Themen in Berührung wie Cybersecurity. Das war natürlich sehr interessant, hilft mir auch in meinem heutigen Job. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Thema Sicherheit. Der meinte, du, ich habe da was für dich. Sensorberg, die brauchen Unterstützung von, sagen wir mal, einem Menschen, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, ein bisschen mehr Berufserfahrung und sozusagen beide die Corporate-Welt kennt und die Startup-Welt kennt. Weil das Thema ist aus meiner Sicht, das erzähle ich auch immer wieder Leuten, beide Welten können voneinander lernen. Es ist nicht so, dass Startup alles cool und toll ist und Corporate ist total langweilig, sondern es gibt auf beiden Seiten, sagen wir mal, Vor- und Nachteile. Und das haben die gesucht und so bin ich dann bei Sensorberg gelandet.
Was ist eure Vision in Sensorberg? Und vielleicht auch noch so das Ausholen in, was ist IoT? Wir werden später vielleicht noch mal ein bisschen über 4.0, das Schlagwort, was irgendwie jeder vergewaltigt, in Anführungsstrichen. Was ist für dich IoT? Was macht ihr als Sensorberg? Was macht ihr anders als alle anderen?
Okay. Viele Fragen. vielleicht fange ich so an, warum mache ich Sensorberg? Und das beantwortet einen Teil deiner Frage. Das Internet of Things ist grundsätzlich eine tolle Sache. Es hat aber ein paar Probleme. Und eins der ganz großen Probleme, 2 große Probleme aus meiner Sicht. Das eine ist das Thema Sicherheit. Warum Sicherheit? Da bin ich natürlich sensibilisiert. Wenn man ein Stromnetz betreibt und Kernkraftwerke, dann weiß man, was da draußen passiert. Also wir reden wirklich von täglich dreistellige Anzahl an Angriffen auf die Sicherheit, auf die Netzsicherheit, auf die IT-Sicherheit. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind gerade dabei, alle möglichen Dinge aus der physischen Welt jetzt ans Internet ranzuhängen. Und ich sehe viele Firmen, die das tun, die aber, sagen wir mal, aus der traditionellen Wirtschaft kommen. Und da sind die sehr, sehr gut. Die sind aber, sage ich mal vorsichtig, vielleicht nicht ganz so erfahren in dem Digitalbereich. Ich formuliere es auch manchmal platter, das riskiere ich jetzt einfach mal. Ich sage, da hat irgendwann der Vorstand entschieden, wir müssen jetzt eine App haben und die muss jetzt die Spülmaschine steuern. So, und dann wird eben schnell, weil da wird der Druck ausgeübt auf die Teams und die Startups können es alle schneller, jetzt müsst ihr das auch schnell machen und dann bleibt mal die Sicherheit auf der Strecke. Ja. So, also das ist das eine Thema. Ich möchte, dass wir sicheres IT machen. Das ist ein Grund, warum ich Sensorberg mache. Das treibt mich auch selber an. Das zweite Thema ist, weil wenn man ganz viele Dinge mit dem Internet verbindet, fallen ganz viele Daten an. Und wenn man sich unsere amerikanischen Freunde anguckt, dann fallen die Daten eben in den USA an. Und ich rede nicht davon, dass sie da gelagert sind, das ist eine andere Diskussion, sondern wem gehören denn die Daten? Mhm. Und da kann man jetzt auch die Zeitung aufschlagen. Es gab neulich einen Riesenstreit zwischen Airbus und Boeing auf der einen Seite und Lufthansa auf der anderen Seite. So ein Flugzeug erfasst im Moment, früher haben sie irgendwie, ich glaube, 500 Datenpunkte erfasst, jetzt 24.000. Und Boeing und Airbus wollen das jetzt verschlüsseln. Und Lufthansa sagt, Moment mal, ich habe diese Büchse gekauft, die Daten gehören doch mir. Also diese Diskussion, das heißt, es geht um Offenheit der Daten, der Daten-Ownership und am Ende geht es natürlich auch um Datenschutz. Mhm. Und das sind die beiden Themen, die mich persönlich antreiben und das ist im Grunde, warum ich gesagt habe, Sensorberg ist spannend. Und jetzt zu Sensorberg, was machen wir da? Das ist genau das, was wir uns auf die Fahnen schreiben. Bei unserem System gehören die Daten immer dem Kunden. Wir verdienen kein Geld mit den Daten. Der muss ja auch nicht zurückkaufen oder so. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, bei uns können die Daten beim Kunden liegen. Die müssen nicht bei uns in der Cloud liegen. Die müssen gar nicht in der Cloud liegen. Die können in einem Gebäude liegen. Sensorberg macht ja Gebäudedigitalisierung. Die können beim Kunden in der Cloud liegen, beim Kunden im Rechenzentrum. Die Architektur ist so gebaut, dass man das aussuchen kann. Ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, aber uns ist wichtig, dass die Daten immer für den Kunden verfügbar sind, wenn er das möchte. Und das zweite ist, wir legen eben sehr viel Wert auf Sicherheit. Das ist jetzt natürlich bei uns bisschen offensichtlich, aber wir machen Zutrittskontrollsysteme unter anderem, voll digitale. Da ist es ja einleuchtend. Ich möchte, dass meine Haustür, sage ich mal, sicher ist oder meine Bürotüre. Das ist ja irgendwie einleuchtend. Es geht aber um mehr. Sicherheit sind auch solche Dinge, dass ich eben nicht durch irgendwelche verbundenen Maschinen dann plötzlich in die gesamte IT-Infrastruktur reinkomme. Sicherheit ist auch, dass diese Daten, von denen wir vorher gesprochen werden, eben auch irgendwo sicher liegen und dass die nicht jemand anders abgreifen kann. Also das sind so im Prinzip, wo ich sage, das ist das, was Sensorberg an der Stelle bewegt. Und als Vision, wo ich hin möchte, ist, dass es ein offenes System gibt, an dem jeder im Prinzip mitarbeiten kann, auf das sich jeder verbinden kann. Dazu ist eine Voraussetzung, dass diese Daten im Prinzip frei sind, wenn unser Kunde das entscheidet. Mhm. Das überlassen wir unserem Kunden. Das erfordert Beratung. Das ist danach, das Beratung skaliert nicht so gut. Wir sind ja am Ende eine SaaS-Company. Aber ich glaube, wir sind ja noch in ganz frühen Tagen bei IoT. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Da reden jetzt alle ganz viel schon davon, aber wir sind ja ganz, ganz am Anfang. Da gibt es ja noch, jeder kennt eine exponentielle Kurve und wir sind noch da, wo die ganz unten, ganz dicht an der X-Achse ist.
Ne? Wir sind noch am unteren Ende des
Hockeysticks. Exakt, genau. Und das ist etwas, wo Leute sagen, echt, kann doch nicht sein, wir machen doch schon ganz viel. Nee, wir machen noch gar nichts. Ja. Also wir machen objektiv ganz wenig und ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Das weiß keiner. Manche behaupten es, aber Vorhersagen über die Zukunft sind ja unangenehmerweise sehr schwierig. Das können wir erst hinterher prüfen. Ich behaupte jedenfalls, wir sind am Anfang. Ich behaupte auch, wir werden da Probleme kriegen. Mhm. Wir werden Probleme kriegen in der Sicherheit, weil, und das ist auch so ein Thema, das habe ich zum Beispiel mit meinen Investoren zum gewissen Teil, wobei die sind sehr verständlich, muss ich sagen. Wenn ich in Sicherheit investiere, investiere ich in Entwicklungskapazität in etwas Unsichtbares. Mhm. Das kann ich ja, also ich kann es vielleicht ein bisschen als Feature verkaufen, aber eigentlich ist es eher unsichtbar, ne? Sicherheit der Infrastruktur. So, und das bedeutet, es ist eben kein Produktfeature per se und ich kann es auch nicht auf meine Marketing-Slide schreiben, außer ich schreibe, wir sind halt super sicher. Das Problem ist, schreiben auch die hin, die nicht sicher sind. So, und wir schauen eigentlich, dass wir bis zu 30% unserer Entwicklungskapazität da reinstecken. Das ist sehr, sehr viel. Okay. Das schafft man im Moment nicht ganz ehrlicherweise, weil das sind, ne, wir sind immerhin VC-finanziert. Ich muss natürlich auch schauen, dass wir vorankommen, aber das ist eigentlich das Ziel. Und wenn da kontrovers diskutiert wird, ich mache da immer, das habe ich auch bei Vattenfall gemacht, wenn da Budgetdiskussionen waren, mache ich immer den Vergleich und frage immer dann, Eigentlich soll man doch die Feuerwehr abschaffen, weil es hat ja die letzten 2 Jahre gar nicht gebrannt. Ja, wie Feuerwehr abschaffen? Das geht doch nicht so. Wieso? Es hat doch nicht gebrannt. Also brauchen wir doch keine Feuerwehr, sparen wir super Geld. Ja, aber es könnte ja brennen. Und ich so, genau. Und so ist es bei Cybersecurity auch. Nur weil wir jetzt 2 Jahre lang kein Problem hatten, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht drum kümmern muss. Ja? Weil nachher machen alle große Augen und die Schäden, die man anrichten kann. Und das ist durchaus auch, also in der Bank kann man natürlich Geldschaden anrichten, gar keine Frage. Und das ist ein schlimmer Schaden, nur wenn du über IoT redest. Dann kannst du in der realen Welt plötzlich Schaden anrichten. Ja. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer.
Ja. Und das digitalisiert und das skaliert, was plötzlich halt normale Angriffsvektoren, Tür aufbrechen, keinen Spaß bringt. Aber wenn du vor einem Gebäude stehst und mit einfachen Mitteln alle Türen aufmachen kannst, dann ist halt einmal Jackpot. Dann hast du dich halt gefreut.
Oder noch schlimmer, wir haben ja mehrere Kunden mit mehreren Gebäuden. Ja. Jetzt stell dir mal vor, die machen dann sämtliche Türen in sämtlichen Gebäuden, die wir managen, auf. Das wäre schon irgendwie ein Problem. Ja. Genau, das ist ein Beispiel, aber du kannst auch die Heizung ausschalten nach im Winter tagsüber, du kannst keine Ahnung was machen, also es gibt beliebige Szenarien, je nachdem, was wir eben verbinden. Ja. Deswegen verbinden wir zum Beispiel im Moment noch keine Wasserthemen.
Okay.
Ja, weil da kannst du Überschwemmungen auslösen. Ne? Ja. Also ich habe zu Hause natürlich manchmal zum Leidwesen meiner Frau, die ist ja immer Versuchskaninchen, natürlich ein Smart Home. Und ich habe mich dagegen entschieden, es gibt ja Wasserhähne, auch für den Heimgebrauch, die kannst du IoT-mäßig steuern. Also ja. Kannst du über das Internet sozusagen befehlen, geh auf, geh zu, warm, kalt. Ja. Habe ich gesagt, das mache ich lieber noch nicht, weil ich traue dem Frieden noch nicht ganz. Also ich bin jemand, und da wundern sich manche Leute, die sagen, du machst doch IoT und du kennst dich doch da super aus. Ich sage, genau deswegen.
Genau deswegen. Das ist übrigens, ich habe mal bei der Fahrschule, hatte mein Fahrlehrer mir eine Geschichte erzählt von einer Dame, ältere Dame, die gerade den Führerschein gemacht hat. Bei jedem unbeschrankten Bahnübergang hat sie sicherheitshalber nach links und nach rechts geguckt und hat angehalten. Und das hat er sich ein paar Mal angehört und dann hat er irgendwann gefragt, sagen Sie mal, gute Dame, warum machen Sie das eigentlich? Wissen Sie, wer es der Job von meinem Mann ist? Genau die Lämpchen auszutauschen und die Steuerung auszutauschen von den Bahnschranken. Dem Frieden nicht. In der Sekunde, wo du halt das Ding kennst, weißt du, was alles schief gehen kann, weißt du, wie oft so etwas kaputt geht. Jetzt hast du natürlich einen super Insight mit Buttonfall, kritische Infrastruktur, Netzwerk. Vielleicht holen wir mal ein bisschen aus. IoT denkt ja jeder, okay, ich habe jetzt, wie du gesagt hast, einen Kühlschrank, einen Herd oder was auch immer. Ich bastel da jetzt einfach einen WLAN-Chip rein und verbinde das mit meiner Steuerung und zack, bin ich fertig. Ist tatsächlich so einfach? Sind Hersteller tatsächlich so, dass sie einfach nur das machen? Ist es das, was wir uns unter IoT vorstellen müssen?
Also es ist ein Teil davon und natürlich ist es nicht ganz so einfach, aber das ist tatsächlich das, was am Anfang passiert ist. Ich nenne jetzt hier ungern bestimmte Hersteller. Was ich aber sagen kann, ist, dass das ist ein paar Jahre her, ich hatte ja vorher geschildert, der Vorstand sagt, wir müssen jetzt was digital machen und das und jenes und am besten noch agil, ja. Wogegen ich gar nichts habe, aber muss das agil halt richtig machen. Ja. Und agil heißt nicht chaotisch und agil heißt nicht ohne Security. Ja. Da haben die dann gesagt, jetzt packen wir mal an unseren Herd oder Spülmaschine oder Waschmaschine sowas rein und dann habe ich eine App, mit der ich das steuern kann, was auch immer. Ist das für mich IoT? Eigentlich nicht wirklich. Weil, bleiben wir mal im Haushalt, weil ich glaube, das kann jeder verstehen. Es will doch kein Mensch nachher in seiner Wohnung, in seinem Haus und für seine 17 Geräte 17 verschiedene Apps haben. Das kann doch nicht das Ziel sein. Ja. Und dann muss man sich auch noch überlegen, was ist denn jetzt der Nutzen davon, dass ich per App die Maschine steuern kann? Ich glaube ja persönlich, das ist einfach per Knopf an der Maschine. Also wenn es um IoT geht, geht es nicht zwingend darum, dass ich irgendwas per App bedienen kann. Ja. Sondern es geht vielmehr darum, integriert, ja. Sensoren und Aktoren zu verbinden. Ja. So, Sensor ist klar, Temperatursensor kennt ihr, ein Aktor ist etwas, ein Licht kann auch, eine Birne kann auch ein Aktor sein, die macht dann halt Licht an. Ja. Oder eben ein Heizkörperstelle, was wir alle kennen von zu Hause, das sind Aktoren. So, wir machen es mal ganz abstrakt. Darum geht es bei IoT im Gebäudebereich. In der Industrie ist es aber eigentlich auch nicht anders. Oder dein Bahnschrankenbeispiel, das ist ja auch nicht mehr so, dass da eine lokale Steuerung drin ist. Ne? Der Riesenvorteil davon ist, ich kriege eben Skaleneffekte. Ja, wie bei allem, was ich digitalisiere, da finde ich es halt einmal, baue relativ günstige Hardware, die auch hochstandardisiert ist und die eben nicht spezialisiert eine Steuerung für eine Bahnschranke ist, sondern, sage ich mal, ein Relais, was ich per Netzwerk steuern kann, sage ich mal so. Und dann macht halt das Netzwerk die Schranke auf und zu. Das ist natürlich billiger, weil ich dieses Relais nicht nur für die Schranke nehmen kann, an der Bahnschranke, sondern an der Garagentür und überall. So machen wir es übrigens auch. Ne? Unsere, wir haben eigene Hardware. Da sage ich mal, ja, die kann die Türen aufmachen, die kann die den Lift steuern und die Parker. Also dann sagen alle, ja, wie geht denn das? Ich sage, das ist eigentlich total banal, weil das macht ja nichts anderes als einen Impuls auf eine Hardware geben. Ja. Und unsere Hardware ist halt eine Standard-Hardware und da ist Prozessor-Power drauf, das heißt, ich kann die mit Software schlau machen. Das ist dieses alte Thema, was man immer im Kopf haben sollte, Software ist Hardware. Ja. So. Und das Geheimnis besteht ja darin, dass du eben das standardisiert machst und offen, das hatte ich vorher schon gesagt, damit du diesen Nutzen hast. Also Beispiel bei der Bahnschranke zu bleiben, kann ich dann plötzlich, wenn ich das gemacht habe, natürlich zentral auf dem PC sehen, wie ist denn der Status dieser ganzen Schranken, aller Schranken. Oder ich kann alle auf einmal auf und zu machen. Sei mal dahingestellt, ob das sinnvoll ist. Das kommt wieder zurück auf unser Sicherheitsthema. Jetzt stellen wir uns mal vor, da passiert ein Hack, kommt ein Hacker rein bei der Bahn und macht jetzt mal alle Bahnschranken auf. Oder alle Ampeln auf grün. Das sind ja so nette Szenarien, die man durchaus inzwischen in Filmen sieht.
Macht ja Hollywood hoch und runter, genau. Seit den 80er Jahren.
Das ist übrigens das Lustige, also ja, wir beide sind jetzt nicht mehr ganz jung, wir kennen auch die Sci-Fi-Filme und die Katastrophenfilme aus den 80ern. Ja. So, und ich bin total fasziniert und das freut mich auch irgendwie persönlich, jetzt bauen wir das Zeug, ja. Hoffentlich ohne die Katastrophe. und bei Industrie 4.0 gilt ja das Gleiche. Also wenn ich jetzt meine Produktion digitalisiere und ich habe da Probleme, dann habe ich halt einen massiven Schaden. Und das kann auch gefährlich für Menschen werden, etc., etc. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich ich bin. Da müssen wir jetzt mal definieren, was heißt denn Industrie 4.0? Das ist ja auch so ein... ich mache jetzt nicht diesen Vergleich mit dem Teenager-Sex vielleicht. alle reden drüber, keiner tut es. Das ist für mich auch schon ein schwammiger Begriff. Also Sensorwerk war mal im Industrie 4.0-Bereich. Ich habe absichtlich gesagt, nein, wir machen jetzt nur noch sogenanntes Property Technology, ja. Einfach um die Firma fokussiert zu halten. Ja. Unsere Plattform erlaubt natürlich auch die anderen Dinge. Ja? Ja. Das meine ich mit einer generischen IoT-Plattform.
Das heißt, ihr fokussiert euch momentan aber auf Wohngebäude, um es vielleicht mal irgendwie...
Nein, auch Bürogebäude. Auch Bürogebäude. Also, und was wir jetzt, mein Vertriebschef, der hat jetzt ein neues Produkt definiert für Self-Storage. Ah, okay. Das heißt, kennen wir alle, die Städte verdichten, es gibt immer weniger Kellerraum, da gibt es Studien, wir haben in Deutschland, ich glaube, pro Einwohner, ich weiß nicht, 0,3 Quadratmeter Self-Storage, also wo ich mein Zeug hin tun kann, in den USA über das Zehnfache. Das heißt, der Markt wird wachsen. Ja. Und heute ist es eben ziemlich umständlich und die Vision ist, dass wir, das machen wir dann natürlich nicht selber, sondern wir rüsten die aus, dass ich eine App habe, ja. Dann zeigt er mir, wo ist denn der nächste Self-Storage, wie viel Platz brauche ich, dann kann ich da drauf drücken, das buchen und dann gehe ich dahin, dann geht die Außentür auf, dann geht meine Box auf, dann stelle ich das Zeug rein und gehe wieder 24x7. Okay. So, das ist auch ein Produkt, was wir tun, weil am Ende geht es um Access. Ja. Und was wir da aber auch machen, Stichwort IoT, dann wird es Boxen geben, die haben einen Feuchtigkeits- und Temperatursensor, ich kann sie vielleicht in der Kamera reingucken, warum, weil ich vielleicht meinen Wein drin lagern will, was weiß ich nicht. Und das meine ich mit generischer Plattform. Du hast die Grundplattform, ist immer gleich und dann ja. Kannst du eben verschiedene Sensoren und Aktoren und eine Tür öffnen, ist nichts anderes als einen Aktor, ja. Dran koppeln.
Okay.
Ja, das ist übrigens etwas, und wir haben das auch früher im Industrie 4.0-Bereich eingesetzt, aber wir haben den Fehler gemacht als Startup, wir haben keine Lösung dazu präsentiert. Mhm. Das heißt, ich sage immer, wir haben früher den Kunden einen Haufen Lego hingeworfen und gesagt, damit könnt ihr ganz tolle Sachen bauen. So, und heute.
Aber fehlt manchmal die Fantasie, das
genau,
zu bauen.
Genau. Und dann haben die mit uns auch tolle Sachen gebaut, mit unserer Hilfe. Dann haben wir uns zusammen mit denen hingesetzt und ein paar Lego-Steine zusammen, das nennen wir dann einen Piloten. Ja. Da haben die auch bezahlt und fanden es alle ganz toll. Aber wenn es dann darum ging, jetzt machen wir mal ein ganz großes Lego-Ding, dann wurden sie ein bisschen nervös, weil eben, ja, wir waren bei Mercedes im Motorenwerk, im LKW-Motorenwerk. Und dann haben sie gesagt, jetzt sollen wir doch lieber Bosch fragen und nicht Sensorwerk. Dann haben sie so ein bisschen Angst bekommen, kann ich auch verstehen. Ich kenne ja die andere Seite. Ja. So, dann habe ich gesagt, okay, so funktioniert das nicht. Wir müssen eine fertige Lösung haben. Das heißt, was wir heute machen, ist, wir bauen immer noch aus Lego, aber wir machen jetzt eben mal schon das Lego-Raumschiff soweit fertig. Und dann sieht das der Kunde. Und dann kann er aber noch weitere Sachen dranstecken oder was wegnehmen. Also wir haben die Flexibilität und die Lösung im Prinzip zusammen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig generell, wenn man sowas macht. Ich glaube, das gilt auch im Payment und Banking, dass man so drüber nachdenkt, weil ich brauche die Offenheit und Flexibilität. Ich brauche aber auch eine Lösung. Kein Mensch in einem Großunternehmen wird bereit sein, jetzt eine Abteilung aufzubauen, um diese Lego zusammenzustecken. Ja. Also oder ja. Nur in seltenen Fällen, wo es eben Kernwertschöpfung ist, vielleicht.
Ja, macht Sinn. Jetzt haben natürlich auch viele Leute, wenn wir über IoT reden, gerade so deine Ex-Kollegen aus dem Telco-Bereich, haben ja auch schon wieder alle die Dollarzeichen in den Augen und sagen, oh mein Gott, jetzt brauche ich erstmal alle 5G-Chips, Weil ohne das geht's ja nicht. Also Datensparsamkeit und Datenübertragungssparsamkeit kann ja heutzutage keiner mehr. Also ich habe nochmal mit einem Akustikkoppler angefangen.
Ja, heutzutage guckt dich jemand an und sagt so, was ist denn das für ein Blödsinn?
Ja. Und natürlich reden wir bei IoT auch immer, also nimm den Use Case Self-Storage, da passiert ja irgendeine Transaktion. Also es muss ja quasi bezahlt werden.
Ja.
Was sind die Use Cases, die du persönlich oder die ihr spannend findet, die ihr seht, wo Abrechnung passieren muss? Also Beispiel, wenn ich jetzt eins konstruiere, ich nehme jetzt dein IoT-Wasserhahn, ja, auch wenn du den nicht magst, aber
noch nicht.
Ich könnte ja, es ist ja schön warm, heute hoffentlich Rekorde geknackt in Spanien, ich könnte ja quasi pro Wasser an aus einen Cent abrechnen. Mhm. Da gibt es natürlich auch die abstrusesten Use Cases, die man da zum Teil sieht, pro Türöffnung. Amazon probiert ja quasi, deine Tür zu öffnen, damit sie dein Paket hinstellen können. Gleichzeitig aber auch die Kamera, weil sie ihren eigenen Auslieferleuten nicht trauen. Also, was siehst du in dem Bereich? Was sind Use Cases, die du Stand heute siehst? Was ist deine Kritik an dem, was du heute siehst? Was fehlt dir an Infrastruktur dafür?
Also den Use Case pro Türöffnung haben wir auch mal angedacht, den habe ich dann gleich wieder verworfen, weil das ist natürlich, das bezahlt ja keiner. Ja. Dazu muss man wissen, die PropTech-Branche ist eine relativ konservative,
ja.
Und da hörst du dann, ja, ich habe doch die Tür gekauft, die gehört doch jetzt mir, und warum muss ich jetzt noch was extra bezahlen? Das gilt übrigens auch für die SaaS-Fee, weil eigentlich ist unser Modell, dass wir x Euro pro Monat pro Aktor oder Sensor, also in dem Fall pro Tür, wollen.
Ja.
Das klappt auch nicht immer.
Ja.
Dann kannst du sagen, dann zahlt er halt 5 Jahre Usage im Voraus oder eine Lizenz, dann nennen wir das Wartungsgebühr. Also das sind so die Themen, die wir tatsächlich haben. Wir reden ja am Ende von Usage-Based-Modellen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wo sind die sinnvollen und wo nicht. Mhm. Und es gibt, glaube ich, natürliche Usage-Based-Modelle. Das ist, wenn ich ein Auto miete oder eine Wohnung miete oder ein Self-Storage miete. Das ist ja Usage-Based, ne? Das ist ein Zeitraum und da machen solche Dinge natürlich Sinn.
Ja.
So. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass man das möglichst leicht abrechnen kann. Ich glaube, das kriegt man auch hin. Da gibt es ja genug Firmen, die einem das abnehmen. Das würde ich auch nicht selber machen. Ne? Das Stichwort, ich halte meine Firma extrem fokussiert. Das heißt,
es wird kein Sensor-Back-Pay geben.
Nein, das macht auch keinen Sinn, weil anders an. Vielleicht, also wir kriegen durchaus Anfragen. Unsere Vision ist ja, dass du mit dem Gebäude interagieren kannst mit einer App. Alles in dem Gebäude. Reingehen, Lift fahren, Meetingraum buchen, was auch immer so. Und wir haben ja auch ein Video online, das stammt aus der Factory. Da geht es auch um Payment natürlich. Also ich hole mir einen Cappuccino unten in der Cafeteria. Warum soll ich jetzt die Kreditkarte rausholen? Warum soll ich das machen? Natürlich möchte ich da mit der gleichen App, wichtig, nicht eine Payment-App. Ich will nicht wechseln, ich will das in der gleichen App haben. Wir haben so ein Tap-Beacon, das heißt, du kannst quasi mit einer Geste eine Transaktion auslösen.
Ja.
Und was mir jetzt noch fehlt, ist jemand, dem ich jetzt sagen kann, du, hier Transaktion, das ist der Preis, mach mal was damit.
Ja.
Für das Ledger, was da immer notwendig ist. Weil das habe ich ja gelernt in meinem Payment-Startup. Das ist ja nicht so ganz, da muss man drüber nachdenken. Und das muss, vielleicht braucht man eine Lizenz und das will ich alles gar nicht wissen, weil ich ja jetzt IoT im PropTech-Bereich mache.
Ja.
So, also das ist noch ein Markt, da sehe ich, da passiert was.
Ja.
Aber es ist, und ich kenne jetzt natürlich zufällig Leute, und das rufe ich dich an, die das machen. Aber ich glaube, das ist noch nicht so Common Knowledge für Gründer zum Beispiel.
Ja. Ja.
Und es gibt auch ganz viele. Und wie kriege ich denn jetzt raus, wer ist denn seriös und wer nicht? Und das wissen wir auch, da gibt es Preisunterschiede. Also mir fehlt da Markttransparenz.
Ja.
So. Und als Deutscher sage ich, also am liebsten wäre es mir, wenn es total günstig wäre von einer Blue-Chip-Bank, da fühle ich mich irgendwie sicher. Aber bitte mit der Innovationskraft eines Startups.
Und der Geschwindigkeit.
Und der Geschwindigkeit. So offensichtlich ist es ein Zielkonflikt.
geringfügig.
Ja, keine da. So, und das ist ja das Thema, was im Fintech-Bereich gerade rumgeht, klar, ja. Sehe ich. Und das fehlt mir so ein bisschen, das ist sicher das allererste, was mir fehlt. Und das andere ist, die Transaktionsgebühren sind natürlich prohibitiv hoch. Ne? Ich denke dann, also ich habe halt im Kopf, vielleicht ist es falsch, aber ich komme von außen, boah, Kreditkartenzahlung, ja, so viel Prozent von der Transaktion. Das geht natürlich beim Kaffee schon schwierig, bei größeren geht's, aber wenn ich jetzt an Microtransaction denke, dann ist er natürlich ein Killer.
Ja.
Ja, dann würde ich das auch nicht empfehlen und auch nicht machen. So, und da wollen wir ja hinkommen irgendwann. Also denk mal, eben mal Beispiele. Wir überlegen, bei in der Factory wird es ein Makerspace geben, da kann ich mir halt eine halbe Stunde eine CNC-Maschine mieten. Mhm. Wieder mit der gleichen App, antappt man die Maschine, bist du sicher, wie lange buchen, dann ist sie reserviert, das machen wir noch.
Ja.
So, und wenn es hier bezahlt, und das kostet das alles. Und wenn es dann runtergeht zu Centbeträgen, dann brauche ich da irgendwas.
Was, wann lohnt sich überhaupt das Ding abzurechnen?
Genau. Und so weiter. Genau, so. Und das sind sicher Themen, und da brauchst du, ich meine, habe ich gesagt, musst du halt so ein Mitgliederkonto machen und dann da drauf und so PayPal-mäßig, aber dann fehlt mir wiederum, das will ich ja auch nicht bauen. Das heißt, jetzt hätte ich gerne so ein anderes Startup, was sowas anbietet, out of the box, was ich irgendwie einbauen kann. So ein Ledger-Mitgliederkonto, wenn es lizenziert sein muss, will ich alles nicht wissen. Die machen die ganzen rechtlichen Sachen für mich, dass ich es nur noch andocken kann an meine Plattform. Weil wir arbeiten alle mit RESTful APIs. Sollte eigentlich kein Problem sein, technisch. Ja. Ich glaube, die Herausforderung ist ja keine technische in dem Fall. Und wie immer beim Payment. Nein, nicht wie immer, das nehme ich zurück. Aber wie durchaus häufiger gibt es andere, sagen wir mal, eher juristische Probleme im Payment- und Banking-Bereich, die wir natürlich nicht haben.
Jetzt gibt es natürlich jetzt müssen wir einmal den Schwenk machen in Richtung Blockchain. Jetzt gibt es da IOTA. Und IOTA sagt ja, auf Blockchain basiert, Kryptobasis, wir wollen das Bezahlsystem und die Währung für IoT sein. Was ist deine persönliche Meinung in dem Kontext IoT Industrie 4.0 von Blockchain als Technologie und dann vielleicht als zweiten Schritt, wie siehst du IOTA in dem Kontext?
Okay. Also Blockchain ist grundsätzlich, ich rede ungern über Blockchain, ich rede immer lieber über Distributed Ledgers, damit wir auch Tangles drin haben und so weiter. Und IOTA ist ja eine Tangle-Technologie, also das ist mir erstmal sympathischer, weil ich glaube, es ist besser skalierbar. Und bei IOT reden wir von sehr, sehr vielen Transaktionen. Ja. Da können wir nicht mit Bitcoin-Zeug anfangen, was irgendwie wie viel tausend Euro schafft, das funktioniert nicht. Vorteil. Der Nachteil ist noch nicht ganz ausgereift.
Okay.
Das liest man immer wieder, also ich folge ein paar Blogs in dem Bereich, aber eben aus einer IoT-Sicht, nicht aus einer Payment-Sicht. Ja. Das müssen ja auch Leute erstmal verstehen. Ja. Das ist, hat ja mehrere Zwecke, so ein Distributed Ledger. Ja. Und da gibt es schon noch so ein paar Angriffssektoren, deswegen würde ich es im Moment noch nicht dafür nutzen, Stand heute. Oh, dafür haben wir ja wirklich Zeit. Also es gibt ja genug andere Dinge zu tun. Wozu solche Distributed Ledgers? Ich denke mal, nicht nur zur Bezahlung, sondern, und das sagt ja auch IOTA und andere, da kommen wir in den Bereich der Smart Contracts. Und dann wird es natürlich sehr schick. Weil jetzt kann ich mir eine Use-Case-Kette eigentlich vorstellen, die alle auf der gleichen Technologie basiert. Also nehmen wir unser Self-Storage. Mhm. Das muss ich ja irgendwie bezahlen. Mhm. Da muss ich einen Vertrag schließen, einen Mietvertrag. Und wenn ich das jetzt alles auf einem Distributed Ledger mache und dann sozusagen nahtlos wir die Tür öffnen, wenn der Vertrag erfüllt ist und nicht mehr öffnen, wenn er nicht erfüllt ist, also zum Beispiel er zahlt seine Rechnung nicht oder die Abbuchung hat nicht geklappt oder was auch immer, also die Finanztransaktion hat nicht funktioniert, können wir das ja nahtlos machen und dann zeigt das Telefon beim Versuch, an seine Couch ranzukommen, was er auch immer drin hat, sorry, Transaktion 27 ging ich dann und dann, schau mal bitte nach oder drück hier, um zu disputen oder was auch immer. Ja. Also ich kann wirklich sehr schick das integriert machen. Insofern halte ich da extrem viel davon und es ist eben sicher. Ja. Und ich habe eben sozusagen diese verteilte Sicherheit. Und das finden wir natürlich schon spannend. Das hat natürlich Nachteile. Also ich komme ja aus dem Mobilfunk, da haben wir früher immer ganz tolle Clearinghouses gehabt. Die haben eine Höllenkohle verdient. Habe ich auch mal überlegt, sowas zu gründen, bevor ich bei Accenture weg bin. Weil das war, haben wir gedacht, weil ich habe Billigsysteme gebaut, ne, mit allen Schmerzen. Der tut und weiß, das ist ja die Hölle in der Telekommunikation gewesen. Jetzt mit den Flatrates besser. Anyway, das fällt ja alles weg.
Ja.
Ja. Und das finde ich sehr charmant. Und das ist auch der richtige Weg. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, das müssen wir aufhalten, weil ich alte Businessmodelle schützen muss. Davon halte ich ja gar nichts. Das haben wir bei Vodafone auch versucht. Also ich nicht, muss ich dazu sagen. War einer der Gründe, warum ich gegangen bin. Also das typische Innovators Dilemma.
Ja.
Deswegen schreiben wir heute alle über WhatsApp und nicht mehr über SMS.
Ja.
Das hätte man ja auch vorher wissen können.
Ja.
Und deswegen glaube ich, man muss in diesem Bereich, auch wenn man es nicht mag, weil man eben einen alten Revenue Stream verliert, als Clearinghouse, das Embrace und mich halt ausdenken, was kann ich denn dann machen? Wie kann ich denn hier helfen?
Ja.
Also kurz gesagt, ich halte viel davon. Ich finde es super spannend, Finanzströme und Legalströme, nennen wir es mal, mit echten, das sind auch echte, mit physischen Dingen zu verbinden, über eine zentrale Technologie, die dezentral ist.
Okay. Ist Blockchain etwas, was du nur theoretisch gut findest oder macht ihr damit, es gibt ja gefühlt 500 Trillionen Piloten mit Blockchain-Technologie. Ist das etwas, wo ihr das auch schon mal Ende zu Ende ausprobiert habt?
Wir sind gerade dabei, einen Prototypen zu bauen dafür. Also ich kann jetzt die Bewertung meiner Firma auf einen Schlag um 10 Millionen Euro erhöhen, wenn ich draufschreibe, wir machen AI und Blockchain. Das mache ich nicht. Weil ich
zweimal mal, Team Matrix.
Ja, genau. Das mache ich nicht, weil, und übrigens, da machen Machine Learning Sachen durchaus aber noch nicht im Feld. Deswegen reden wir auch nicht groß drüber, aber wir fangen an natürlich, ne, Sensordaten, das macht ja Sinn.
Ja.
Aber im Moment sind wir einfach noch nicht so weit, das in eine praktische Anwendung zu bringen. Und das gleiche ist bei Blockchain. Aber wir machen einen Prototypen, dass wir mit Blockchain die Tür aufmachen. Hier muss man aber wissen, es findet keine Blockchain-Transaktion jetzt im Türschloss statt.
Ja.
Das macht keinen Sinn, weil Prozessor-Power nicht da ist. Es ist auch unnötig. Aber sozusagen das Zugriffsrecht zu vergeben,
das
ist auf Blockchain-Basis. Und das macht dann schon spannend, weil heute ist es ja so, und da kommen wir wieder zum Thema Datenschutz und Datensicherheit.
Ja.
Heute kannst du mir, wenn ich in deiner Bude pennen möchte, gibst du mir deinen Schlüssel. So, das ist völlig anonym. Das weiß niemand. Ja, das wollen wir eigentlich auch digital erreichen. Und die haben ja noch den Vorteil, dass es eben durch die verteilte Geschichte eben hochsicher ist.
Ja. Ja,
das kriegst du relativ schwer angegriffen, weil du nicht die ganze Infrastruktur auf einmal angreifen kannst. Und das ist ja, das haben wir am Anfang darüber gesprochen, das ist ja schon ein Problem von IoT, wenn ich da mal drin bin und kann alle Türen öffnen, ist irgendwie nicht so doll. Ja? Deswegen denken wir darüber nach und ich kann auch dazu sagen, wir machen das auch hier wieder, wir denken im Ökosystem, wir machen das nicht selber, sondern arbeiten mit einem Blockchain-Startup zusammen. Weil wir sagen, wir sind in anderen Dingen Experten,
ja.
Die freuen sich, dass sie ein Testbed haben, die finden Access Control spannend, übrigens nicht nur zu Türen, sondern auch zu Autos und solchen Dingen.
Ja.
Dann bin ich wieder bei dem Thema Mietvertrag.
Ja.
Jetzt kannst du dir auch die gleiche Logik da vorstellen. Ich gehe zu Six, kommt in das Auto rein.
Ja.
Über Blockchain authentisiert und autorisiert.
Ja.
Das ist natürlich schon ganz cool. Also ja, ich glaube daran. Heute ist es aber im Prototypenstadium. Ich denke mal, dass wir 2019 werden wir eine erste Implementierung haben. Und dann ist natürlich die spannende Frage, ich habe ja jetzt schon Schwierigkeiten meinen Kunden, die ja sehr konservativ sind, die bauen Häuser, zu erklären, was wir da eigentlich machen. Ich wüsste noch nicht mal, ob ich das aggressiv verkaufen würde, sondern ich würde es vielleicht nutzen und dann nur die Use Cases darstellen.
Ja.
Ich rede nicht von Blockchain, sondern sage, das kannst du damit machen.
Ja.
Das ist der Vorteil.
Ja.
Ja.
Ja. Also Blockchain quasi als
Technologie-Start,
Layer und Standard. Und als Enabler für solche Sachen.
Genau.
Ich glaube, Smart Contracts machen extrem viel Sinn in eurem nahen Kontext.
Ja.
Lass uns nochmal einmal kurz auf IOTA zurückkommen. Was hältst du von einer Währung für IoT? Macht das Sinn?
Da müssen wir erstmal, also ich denke immer gern von Use Cases her
ja.
Und nicht, ich brauche jetzt so eine Währung, warum brauche ich die? Also wir können, da geht es ja um irgendwas zu bezahlen.
Mhm.
Ja. Oder Maschinen bezahlen sich gegenseitig.
Mhm.
Das kann schon spannend sein. Ja, das beliebte Beispiel, was immer liest, ist Auto, zahlt der Zapfsäule halt direkt. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt das Leben so wahnsinnig erleichtert, weil dann denke ich jetzt, ich sitze im Auto drin. Jetzt kann ich ja, das gibt es ja bei Shell jetzt, glaube ich, da kann ich ja auch direkt mit der App zahlen. Also
ist der PayPal, glaube ich,
gerade. Ja, macht PayPal, macht er zum Beispiel. So, ist jetzt der Gewinn so hoch für mich als Enduser?
Mhm.
Weiß ich jetzt nicht genau. Aber es kann auch sein, ich werde ja auch älter und ich werde da konservativ. Ich muss noch meinen Sohn fragen, der ist 19, ob der das jetzt irgendwie da einen konkreten Gewinn sieht. Ich glaube aber, dass sich solche Use Cases durchaus entwickeln können. Und jetzt ist ja die Frage, was, sag ich mal, Business-Gewinn habe ich davon. Jetzt mal unabhängig von dem End-User-Nutzen.
Ja.
Der ist ja offensichtlich, ne? Ich muss ihn nicht mehr da reinlatschen, bla bla bla. Wobei, habe ich auch noch nicht ganz verstanden, weil ich hole mir da immer noch ein Wasser oder eine Bounty, wie geht denn das dann? Aber das ist ein anderes Thema. Muss ja auch mal drüber nachdenken. Ne?
Ja.
Was ist der praktische Nutzen von solchen Machine-to-Machine-Payments?
Ja.
Wenn du jetzt über zum Beispiel Maschinenzeiten denkst und wenn du mit Netzwerken denkst, also firmenübergreifende Zusammenschaltung, dann fängt es an, Sinn zu machen.
Mhm.
Ja? Also wenn ich jetzt in meiner eigenen Firma, müssen die Maschinen sicher nicht bezahlen, aber immer wenn es darum geht, dass zwischen Legal Entities was passiert, transaktional, dann ist es natürlich schon spannend, weil du natürlich die Hürde, also du vereinfachst es natürlich.
Jetzt
ist aber die Frage, wie kontrolliert man es? Da werde ich so Bauchgefühl, ich kann es jetzt nicht genau begründen, sagen, müssen wir dich schon mal genauer angucken, weil wenn dann so eine Maschine Havoc geht, ja, also crazy wird und dann irgendwie meine Kohle ausgibt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also ich mache mal ganz banal. Also du musst zumindest mal überlegen, wie was für Kontrollmechanismen gibt es, überwiegt denn der das Risiko, den Nutzen?
Ja.
Und ich glaube, da müssen wir, das ist ja generell vielleicht IoT, ich empfehle unseren Kunden immer, macht nicht alles auf einmal.
Mhm.
Das kann ich public sagen, in Holland gibt es ja die Edge, ein Gebäude, das modernste Gebäude Europas, war das 2011, wir arbeiten mit der Firma, ich spreche mit dem CEO, das sagen die auch selber, die haben da 11.000 Sensoren eingebaut und jetzt stellt sich raus, jetzt haben sie das betrieben, wir brauchen nur 500.
Mhm.
So. Finde ich gut, die haben Holländer sind natürlich extrem innovativ, die lernen aber auch dann draus. Finde ich super. So. Heißt aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich sollte jetzt nicht anfangen, alles miteinander zu vernetzen und überall Sensoren reinzustecken, sondern, wie wir es in der Softwareentwicklung jetzt zum Glück seit 20 Jahren gelernt haben, iterativ MVP machen und so weiter. Und so haben wir unser Produkt aufgebaut. Ja. Für Gebäude ist ja das teure, ich muss Kabel ziehen und irgendwas an die Wand schrauben. Sonst musst du nur die Door-Controller an die Wand schrauben und die machen den Rest wireless. Das heißt, da kann ich sagen, Tür öffnen müsst ihr eh. Ja. So, da schraube ich halt was an die Wand. So. Und nachher sage ich so, probieren wir in einem Raum, machen wir einen Temperatursensor rein oder einen Bewegungsmelder und keine Ahnung was und lernen erstmal, was passiert denn da und wie fühlen sich die Leute damit. Und das Gleiche, glaube ich, müssen wir bei solchen Themen tun, wenn wir über IOTA reden und Blockchain und Tangle und Machine-to-Machine-Payment. Lass uns doch mal an kleinen Beispielen noch probieren, wie das geht. Und meiner Erfahrung nach dauert es dann schon eine ganze Weile, bis es in den Mainstream geht und vom Piloten in eine Anwendung, weil dann fragt man sich doch, okay, Investitionskosten sind so und so, welchen Gewinn habe ich denn eigentlich wirklich? Ich weiß jetzt nicht genau, ob es deine Frage beantwortet, aber.
Nicht Innovation der Innovationswillen, sondern tatsächlich halt, wie wir es ja auch öfter sagen bei uns, sowohl im Podcast als auch im Blog, denk lieber vom Endkunden her. Der Endkunde treibt am Ende des Tages halt auch bis zu einem gewissen Grad, wie schnell und wie innovativ das Ganze werden soll.
Ja. Ja, wobei dann gibt es immer das Gegenargument, ich sage das auch, ja, der Steve Jobs hat aber gesagt, die wissen ja gar nicht, was sie wollen. Da sage ich, naja, das stimmt schon. Hat er nicht ganz Unrecht gehabt, ganz klar. Aber natürlich hat er trotzdem vom Endkunden her gedacht. Er hat überlegt nämlich, das wussten die nicht, dass sie jetzt ein Touchscreen gut finden, weil überlegt, das ist doch viel flexibler mit dem Touchscreen. Ja, aber wovon wir reden hier, ist ja, ich mache was um der Technologie willen, weil es halt irgendwie cool ist. Das finden wir jetzt als Nerds vielleicht cool und das finde ich auch okay. Aber muss immer wieder prüfen, was ist denn der Nutzen für meinen End-User? Der End-User kann ein Consumer sein, das kann natürlich auch ein B2B-Use-Case sein, keine Frage. Macht es wirklich irgendwie, ich sage immer, dann macht es irgendwie die Welt besser oder ist das nice to have oder ist es eigentlich Blödsinn und eigentlich steht es einfach auch eine Spielerei. Wobei ich nichts gegen Spielereien habe, aber dann bitte dort, wo sie hingehören.
Jetzt haben wir viel über Payment gesprochen, weil das, glaube ich, so der Part ist, der komplett naheliegend ist. Also man denkt, wenn man an IoT denkt, so wie du es beschrieben hast, dass das intelligent wird, dass da irgendwelche Sachen an Contracts hängen, dass da Zugriff dran hängt, dass da Transaktionen dran hängen, dann denkt man automatisch natürlich, irgendwie muss das Ding bezahlen. Was fällt dir zu Banking und IoT ein?
Also wir haben ja... Also ich rede mal über Retail Banking, weil mir das spontan einfällt. Also Retail Banken haben natürlich das Problem, was mache ich mit dem Retail? Und das gilt übrigens nicht nur für Banken, sondern für Retail generell, da ist Banking näher an Retail. Ja. Und das haben wir auch als Kunden, weil wir kommen ja auch vor, wir waren ja ursprünglich eine Beacon-Management-Plattform. Ja. Wir haben Retail digitalisiert. Ja. Und grundsätzlich glaube ich nicht, dass der Retail sich polarisieren wird. Der Commodity-Retail, der wird irgendwann verschwinden und es wird Experience-Stores geben und das gleiche, glaube ich, gilt bei Banken. Also wenn ich da was Sinnvolles kriege, das kann eine Beratung sein, das kann also muss man mal ein bisschen kreativ sein, dann werden auch Filialen bleiben und die sind dann auch sinnvoll, aber alles andere wird schwierig. So. Wir arbeiten mit der Sparda Bank zum Beispiel, die fängt jetzt an, einzelne Filialen, das kann man auch in der Presse nachlesen, in Coworking-Space teilweise zu landen. Und was wir da tun, ist Zugangskontrolle. Das heißt, idealerweise hast du die Online-Banking-App und dann sagst du, ich will jetzt irgendwo 2 Stunden arbeiten, dann kommt die nächste Filiale, dann kannst du da hingehen, hast gebucht, dann geht die Tür auf, weil du bist der Kunde, etc. etc.
So was zum Beispiel. Okay. Also ich quasi als Bankkunde kriege nicht bankennahe Dienstleistungen darüber,
dass... Im physischen Raum. Ja. Warum? Weil der Retail hat ja auch einen Vorteil. Die Banken haben ja großartige Filialen in großartigen Lagen, wo Menschen...
Und meistens gehören denen auch noch die Gebäude.
Das ist das Blöde dran. So, wunderbar. So, dann kommt Coworking boomt gerade. Ja. Warum soll ich das nicht mal probieren? Das ist jetzt noch nicht in der Fläche und so, aber ich glaube, sowas kann man durchaus mal machen.
Dann sieht man, was passiert. Wir haben noch hier in Berlin auch diese Deutsche Bank-Filiale, die inzwischen ja mehr ein Café ist als Filiale, weil du quasi dreimal um die Ecke gehen musst, bevor du einen Geldautomaten findest.
Ja.
Friedrichstraße, ne? Ja, genau. Aber dass du da quasi, die Wäune ist eines der wenigen Cafés in Berlin, wo du tatsächlich nur bargeldlos bezahlen kannst, ja. Aber genau so etwas geht ja. Also warum sollte ich in einer Filiale nicht übertreibe, ein Waschsalon, ein Friseurladen, eine Beratung, Coworking-Space und alles andere in meinem Sparkassen- oder Volksbankhaus haben und ich als Kunde habe gewisse Vorteile dabei.
Richtig. Und ich, im Prinzip macht eine Bank nichts anderes als vorher. Was macht eine Bank? Sie enabled andere Businesses, ihr Geschäft zu tun. Okay? durch Geldschöpfung und so weiter. Und jetzt sage ich, jetzt macht es gleich noch im physischen Raum. Und good news, ihr habt den physischen Raum sogar schon. So, das heißt, du enablest dann den Longtail, den kleinen Waschsalon, den Änderungsschneider. Da, so muss man denken. Also ein wirklich anderen Geschäftsmodell. Und jetzt würde ich mal nicht versuchen, sofort irrsinnig Kohle zu machen, sondern ich würde erstmal das probieren und dann schauen, was passiert. Und jetzt muss ich mich überlegen, jetzt haben wir Markenpositionierung. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich bin unsichtbar, also ich mache ein White Label, oder ich sage, nee, pass mal auf, ich bin ja die Deutsche Bahn als Beispiel. Eine
Blue-Chip-Fantasie.
Eine Blue-Chip-Marke, der Menschen vertraut. Und bei mir sind solche Dienstleistungen angesiedelt, denen du auch vertrauen kannst. Weil Vertrauen ist ja auch ein Asset der Bank. Solltest du mindestens sagen. So. Und schon habe ich wieder eine Wertschöpfung geschaffen im physischen Raum. Ja. Okay. So, und dann eben sowas wie Probleme, genau. Also das, da können ganz viele Dinge passieren. Und übrigens kannst du dann das Payment natürlich auch entsprechend machen. Ja. Und so weiter und so fort. Das ist eine, was mir einfällt. Und das andere ist natürlich, ich muss, also unser Motto heißt ja Merging the Digital with the Physical World. Das ist ein Teil von IoT. Und Beacon habe ich ja vorher schon genannt. Natürlich ist es ein Beispiel, jetzt ist die Frage, was ist jetzt ein riesiger Nutzen für den Kunden, wenn er jetzt irgendwelche Push-Notifications kriegt? Da sage ich immer, kommt noch die Notification an. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben eine Zeit lang am Flughafen an den Gates, wo ein Auslandsflug war, Notifications an Kunden ausgespielt. Ey, viel Spaß im Urlaub, bei einem Abfluggeld. Hast du denn schon eine Auslandsreiseversicherung? Wenn du hier drückst, kostet die für 2 Wochen 12 Euro. Conversion immens hoch und es wurde als Service wahrgenommen. Hey, cool, meine Bank denkt an mich. Ist ja cool, dass du weißt, oh, okay, kenne ich aber von Google Maps, kann ich mit leben inzwischen. Und die bietet mir das an. Also es gibt durchaus Use Cases oder Content in dem Fall, der sinnvoll ist. Ja. Es gibt aber auch Content, der nicht sinnvoll ist. Ich möchte jetzt nicht beim Aldi reingehen und lesen, Milka-Schokolade 79 Cent heute. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Und da muss er eben sehr aufpassen und das behutsam machen. Ja, das sind alles IoT-Themen, weil ich ja am Ende das Telefon mit meiner physischen Lokation verbinde. Also da wird viel passieren, glaube ich, im Retail-Banking. Da waren wir ja. Generell im Banking bin ich offen gesagt nicht tief genug drin, um da jetzt eine sinnvolle
Aussage zu machen. Du hast vorhin aber gerade so Industrie 4.0 und so Machine-to-Machine-Communication, Zusammenschalten über Legal Entities hinweg. Am Ende des Tages sind das auch Zahlungsströme. Und die laufen Stand heute ja wirklich im B2B über Commercial Banking, also im englischen Commercial Banking, also die Clearinghouses.
Ja.
Wenn halt jemand, Deutsche Bank ist sicherlich nicht die kleinste Bank, die so etwas macht, irgendjemand muss dann ja auch das clearen können. Wir reden zwar, das ist eine Vermischung zwischen, ich sag mal, Payment und Microtransactions und dann aufsammeln und Distributed Ledger vielleicht noch dazwischen schalten und sonstiges. Aber am Ende des Tages, wenn ich mir vorstelle, ein Siemens, Stand heute, möchte mit einem General Dynamics und mit einem Airbus irgendetwas zusammenbauen. Irgendjemand muss das ganze Ding clearen und normalerweise haben die echte B2B-Banken dazwischen, die dafür sorgen, vermutlich auch noch 30 SAP-Systeme dazwischen. Aber genau das ist doch etwas, Stand heute clearst du nur, so wie ihr es vermutlich bei Vodafone gemacht habt, du clearst nur noch die Salden am Ende des Monats und das sind halt Trillionenbeträge in Anführungsstrichen.
Ja.
Was passiert aber, die Prozesse sind nicht dafür ausgelegt, wenn diese Clearings 1,50 Euro sind.
Also bei Distributed Ledger können wir jetzt in Frage stellen, das macht ja das Ledger an sich, das haben wir bei der Seite, was sie viel. Die Banken haben ja noch eine andere Funktion, die bringen ja auch Unternehmen zusammen. Nennt das mal Marktplatz. Und da hast du natürlich völlig recht. Das wäre eine Rolle, für die eine Bank gut geeignet ist, weil sie, wir müssen ja mal das Banking-Business-Modell müssen abstellen. Also es geht jetzt nicht mehr darum, genau hohe Summen zu klären und hohe Summen hin und her zu schieben und Swift und was weiß ich nicht, sondern wir müssen ein Abstraktionslevel hochziehen und dann überlegen, was ist denn da die Nutzenstiftung von Banken?
Ja.
Und natürlich ist die genau sowas. Also am Ende Vermittlungen zusammenbringen, ein neutraler Vermittler, vielleicht einen Marktplatz, gegebenenfalls ein Anbieter von technischer Infrastruktur dafür.
Ja. Warum nicht? Vertrauen.
Exakt.
Sicherheit.
Und vor allem eben
Datenschutz.
Also genau, alles
die Themen, die du vorhin genannt hast.
Die Themen. Und vor allem auch, nicht jeder muss seine eigene hinstellen. Ja, ich stelle ja mir heute jetzt auch kein Kernbankensystem hin bei Siemens. Mach ich ja nicht. Ja?
Ja.
So, also man könnte durchaus argumentieren, ja, das macht Sinn. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendeine Bank schon macht. Mir ist noch keine begegnet. Wir sind jetzt nicht so tief in diesem Machine-to-Machine-Thema schon drin. Ich glaube, wir sind zu früh da dran dafür. Aber ich würde durchaus empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich würde absolut empfehlen, IoT hat sehr viel mit Finanzthemen zu tun, natürlich.
Ja.
Und jetzt haben wir Beispiele genannt, das würde ich dringend empfehlen, dass man sich da mal mit beschäftigt. Ich muss ja jetzt nicht wissen, wie der Temperatursensor geht. Darum geht es ja nicht. Es geht um Netzwerke, es geht um das Gedankenmodell dahinter. Abstraktsensoren, Aktoren, was kann da passieren? Wir haben ja ein paar konkrete Sachen genannt. Ja, aber absolut haben Banken eine Rolle.
Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil wir eigentlich, ich will deine Zeit auch nicht überstrapazieren, eigentlich sind wir durch, aber eine Sache muss ich dir noch fragen. Kritische Infrastruktur, Cybersecurity. Du hast gesagt, wir werden Unfälle oder Incidents sehen in dem IoT-Bereich. Ich musste letztens irgendwann lachen, ich glaube, das ist aber auch schon ein paar Monate her, da hat irgendjemand aus der Bank gesagt, ja, diese Cybersecurity ist ja nicht so schlimm. Wir sehen ja so 100 Angriffe im Jahr. Als ich diese Zahl gesehen habe, dachte ich so, irgendwas hast du nicht verstanden. Das muss mindestens entweder pro Stunde oder pro Tag gewesen sein, weil pro Jahr kann das nicht sein. Du hast gesagt, für euch ist Cybersecurity immens wichtig. Was ist das, was schiefgehen kann? Wie glaubst du, um vielleicht das nochmal herauszupicken, weil wir haben über die Amerikaner gesprochen und ihre andere Sichtweise auf Daten und auf Daten sammeln. Ist Sicherheit, Vertrauen, vernünftiger Umgang mit Daten nicht eigentlich eine kerneuropäische Kraft oder ein kerneuropäischer Wert, der weiter nach vorne gestellt werden sollte?
Also wenn wir über Data Privacy reden, auf jeden Fall. Das ist ja, ne, GDPR kennt ja jeder. Bei Datensicherheit denke ich es auch, gerade in Deutschland übrigens. Das geht in der Fahrzeugindustrie in den 50ern, wurden die Crashtests eingeführt von Mercedes. Wir bauen die Brücken wahrscheinlich mit ERS, alles. Wir bauen die Brücken so, dass wahrscheinlich Cyberwaffen drauf bei den Amerika brechen so zusammen. Also das sind alles Themen, die sind in unserer Natur, sage ich mal. Es kann sehr, sehr viel passieren. Und wer es nicht glaubt, kann ich ein Buch empfehlen, Blackout von Mark Ellsberg. Empfehle ich dringend zu lesen. Der hat bei uns recherchiert, bei Vattenfall. Ich habe mit ihm gesprochen. Das ist akkurat, was da drin steht. Das ist natürlich, es ist in Romanform, also ist auch unterhaltsam. Ja. Kann man im Urlaub lesen, lässt sich leicht lesen, also man kommt kaum los davon. Der ist einfach so, dort waren Smart Meter. Nicht die Deutschen, weil die sind höher sicher, also mit der höheren Sicherheit ausgestattet als der europäische Standard. Was ich ganz sympathisch finde, weil es ging über die schwedischen und italienischen. Ich werde jetzt nicht weiter kommentieren, ob der weg, den gibt es natürlich nicht mehr, aber es ist durchaus ein valides Angriffsszenario gewesen in dem Fall. Und ich mache mal ein anderes Beispiel, warum das so kritisch ist. IoT heißt auch, dass ich das direkte Ablesen von Instrumenten, von den Messdaten entkopple. Ja. Also sprich, wir kennen es aus dem Flugzeug und aus dem Auto inzwischen. Wenn ich heute in einem modernen Auto das Lenkrad nach links drehe, ist da nichts mit dem Rad verbunden. Ja. Sondern das Signal geht an einen Computer und der Computer schaut sich das an und sagt, andere Sensoren, und das ist IoT. Andere Sensoren, ABS-Sensoren sagen das, ich lenke jetzt mal um 3 Grad. So, wenn ich da reinkomme, dann macht das Auto, was es will. Ja, so. Und das gleiche im Airbus, ne, da ziehe ich ja nicht mehr an einem Steuerhorn und ein Seilzug geht hinten zur Tragfläche, la la la. So, das will ich illustrieren, das ist auch IoT, das haben wir schon eine Weile. Ja. Und ja, was wir jetzt gerade machen, jetzt sind wir drauf und dran, das überall einzuführen.
Allerdings nicht mit doppelredundant und vernünftig getestet und so.
Also jetzt kurz Airbus, genau. Das ist exakt das Thema. Airbus hat 3 verschiedene Teams, also es sind 3 Computer, die gemeinsam eine Mehrheitsentscheidung treffen. Idealerweise sagen alle 3 das gleiche, also 5 Grad links. Manchmal sagen nur 2 von 3 das gleiche, aber immer eine Mehrheit. Und die entscheiden. So, und diese 3 Systeme basieren auf komplett verschiedenen Handwerkarchitekturen und auf verschiedenen Software-Stacks, die von verschiedenen Teams, die nicht miteinander reden, gebaut wurden. Wir kriegen eine funktionale Beschreibung und alles so. Und das ist hohe Sicherheit. Ja. Deswegen fliege ich gerne Airbus. Kein Problem. Ich verspreche allen, die zuhören, das passiert nicht in den anderen Bereichen. Das ist nämlich immens teuer. So, ne? Und jeder kann ja jetzt irgendwas ans Internet anschließen. Und das ist genau das Problem. Und da müssen wir investieren und da müssen wir darauf achten. Und was mir fehlt, ist natürlich der große Qualitätssiegel. Das BSI macht solche Sachen, der TÜV macht solche Sachen. Der TÜV aber ehrlicherweise, der schaut auf Prozesssicherheit. Also wie ist es entwickelt worden? Der macht ja keine Pentests in dem Ausmaß, würde ich mal sagen. Das möchte ich niemandem so nahe treten, aber das ist meine Erfahrung. BSI schon. Ja. Nur beim BSI brauchen wir wahrscheinlich noch 30.000 mehr Leute, bis es dann so. Das sind die Themen und deswegen sage ich, wir als Startup machen das sozusagen in Anführungszeichen freiwillig. Wir sind aber Differenziator. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich hoffe, dass was passiert, aber das wäre natürlich eine Riesenwerbung für das Thema. Vielleicht könnte was eines passieren, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ich weiß es nicht. Das sind so die Themen.
Okay. Super. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Vielen Dank für die Use Cases.
Ich hole mir jetzt aber auch nicht diesen Wassersensor. Da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Jetzt habe ich Angst.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Schön. Sehr gerne. Hervorragend. Das war's von uns für heute. Nochmal einen herzlichen Dank an die BS Pay One für die freundliche Unterstützung des Podcasts.